NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tenenberg. Gestern hat die 75. Berlinale begonnen. Das Filmfestival wird mittlerweile international wahrgenommen und hat im vergangenen Jahr aufgrund der antisemitischen Vorfälle für Aufsehen gesorgt. Seit April hat der Wettbewerb mit Trisha Tuttle allerdings eine neue Intendantin. Die US-Amerikanerin führte zuvor das London Film Festival und verspricht nun einen besseren Dialog. Meine Kollegin Kirsten Dietrich ist in Berlin und hat sich bereits umgeschaut. Kirsten Dietrich, inwieweit wurde aus dem Eklat der vergangenen Abschlussveranstaltung gelernt? Spielt das dieses Jahr überhaupt eine Rolle?
Auf jeden Fall, man merkt, dass ein ganz großes Bemühen da ist, dieses Jahr nichts falsch zu machen oder besser noch vieles richtig zu machen. Also das fängt damit an, dass betont wurde, wer öffentlich auf einer Bühne moderiert, wird wirklich gut vorbereitet auf alle möglichen Themen, sodass die Moderation souverän eingreifen kann. Das war letztes Jahr ja tatsächlich nicht gegeben. Und vor allen Dingen die neue Leiterin des Festivals, Trisha Tuttle, die hat gesagt, sie nimmt das Thema Vielfalt ernst. Sie möchte nicht, dass einseitige Meinungen vertreten werden, vor allen Dingen nicht einseitig Meinungen, die zulasten Israels gehen. Sie hat sich ganz explizit dafür entschuldigt, dass die Berlinale im letzten Jahr David Cugno ignoriert hat, denn der war als Schauspieler 2013 bei der Berlinale, ist jetzt seit über einem Jahr als Geisel der Hamas immer noch in Gaza verschleppt und die Berlinale tritt sonst sehr wortgewaltig für ihre Künstler und Künstlerinnen ein, wenn die Opfer politischer Willkür werden. Das Schweigen letztes Jahr, das war wirklich schmerzhaft und das soll dieses Jahr besser werden. Trisha Tuttle hat deswegen gestern auch vor der Eröffnungsfeier an einer Mahnwache für David Cugno teilgenommen.
Und an David Cugno erinnert auch ein Film, A Letter to David.
Ja, der Film, den hätte man sich letztes Jahr gewünscht. Regisseur Tom Schoval verknüpft alte Filmbilder, Rohmaterial, unveröffentlichte Aufnahmen von David Cugno selbst mit Aufnahmen aus dem zerstörten Kibbutz Nir Oz und Gesprächen mit Davids Zwillingsbruder Eitan. Denn der hat mit seiner Familie knapp im Schutzraum überlebt. Ein jüngerer Bruder der beiden, der wurde ebenfalls als Geisel verschleppt. Ich finde das ganze Konzept ein klein bisschen gewollt, weil die Geiselnahme von heute mit einem Film von vor 10 Jahren irgendwie zu deuten oder danach Sinn zu suchen, das finde ich etwas schwierig, aber es ist trotzdem ein bewegender Film, weil er diese Fotos von den Bring Them Home Plakaten einfach mit Leben füllt und diese Person David Cugno zu mehr als nur einem Namen macht.
Letztes Jahr gab es also kein Wort über die israelischen Geiseln und dieses Jahr gleich 2 Filme auf der Berlinale. Es läuft nämlich auch in der Programmsparte Forum Holding Liat, eine Dokumentation über die Geiseln Liat und Aviv Atzili.
Ja, das fand ich einen ganz tollen, wirklich großartigen Film. Der begleitet die Familie von Liat Atzili ab der 2. Woche nach dem Terrorangriff. Also ihre Eltern, ihre Schwester, ihre Söhne. Der Film ist ganz nah dran, weil Regisseur Brandon Kramer offenkundig ein Verwandter ist. Und deswegen lässt die Familie ihn eben auch so nah ran. Und das macht den Film deswegen so wertvoll, weil er deswegen auch die Zerrissenheit der Familie zeigen kann. Also alle wollen natürlich, dass die Geiseln freikommen. Aber jeder hat eine andere Position dazu, was das eigentlich für das israelische Handeln bedeuten soll. Und das wird dann ganz, ganz vielschichtig. Man sieht zum Beispiel Vater Yehuda, wie er mit anderen Vertretern von Opferfamilien in die USA reist, um dort die Politik zu mobilisieren, für die Freilassung einzutreten. Und da zu seiner großen Wut tatsächlich merkt, dass er da gar nicht über Politik und nicht über seine Position zu Netanyahu sprechen soll, sondern stattdessen auf zum Beispiel fromme chassidische Juden trifft, die lieber für ein göttliches Wunder mit ihm beten wollen. Und jeder in der Familie hat so eine ganz andere nuancierte Position. Das fand ich wirklich fast schmerzhaft intensiv und einen ganz großen Film.
Ganz kurz, wie geht es den Geiseln jetzt?
Also Liat Atzili ist Ende November 2023 beim ersten Geiselaustausch freigelassen worden und ihr Mann Aviv ist schon kurz nach der Geiselnahme ermordet worden. Er ist leider nur als Leiche zurückgekehrt.
Jetzt haben wir über Israel und auch Jüdisches im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt gesprochen. Hat die Berlinale aber auch unabhängig davon etwas im Programm?
Gar nicht so viel, aber das Wenige ist interessant. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, den Film Shoah von Claude Lanzmann zu sehen. Fast 10 Stunden sind das, Zeugnis von Überlebenden des Holocaust. Das hat man ganz bewusst ins Programm genommen, 80 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das wird auch ergänzt von einer Dokumentation über die Entstehung von Shoah. Es gibt einen kleinen Film, Miraculous Accident heißt der. Das ist eine muslimisch-jüdische Beziehungsgeschichte. Nadir aus Marokko und Edita aus Israel, die lernen sich Ende der 60er Jahre an der Filmhochschule im polnischen Lodz kennen und lieben. Und nach dem 6-Tage-Krieg muss Edita dann Polen verlassen. Die Liebe zerbricht. Und das alter Ego des Regisseurs erinnert sich an die Zufälle, die solche Begegnungen ermöglichen und dann auch wieder zerstören. Und dann gibt's noch einen Film aus Israel, der tatsächlich ganz anders ist, Batim, Häuser. Der erzählt von Sascha, eine nicht-binäre Person aus einer Familie russischer Einwanderer. Und Sascha möchte die Traumata ihrer Jugend verarbeiten, indem sie zurückkehrt in die Häuser und in die Wohnungen, in denen sie als Kind gelebt hat. Und das ist so ein Film, der etwas ganz Traumwandlerisches. Also Sascha treibt so mehr so durch Tag und durch den Film, aber sie tritt für sich und ihre Identität ein, vor allem gegenüber ihrer wohlmeinenden, aber wenig akzeptierenden Mutter. Das geht gleichzeitig. Und Sascha findet am Schluss vielleicht nicht unbedingt das Glück, aber zumindest eine Perspektive.
Vielen Dank. Kirsten Dietrich berichtete von der 75. Berlinale, die gestern begonnen hat. Vor etwa 2 Wochen wurde im Internet wortwörtlich ein neues Portal geöffnet, nämlich ein virtueller Zugang zur Tempelruine in der Hamburger Pohlstraße. Sie gilt als Wiege des liberalen Judentums in Deutschland. Das Gebäude der entweihten Synagoge wurde im Zweiten Weltkrieg von einer Fliegerbombe zerstört und danach nicht wieder aufgebaut. Zeitweise wurde in dem erhaltenen Teil noch gewohnt und zuletzt war dort im Hinterhof eine Kfz-Werkstatt untergebracht. Mittlerweile hat die Hansestadt Hamburg die Liegenschaft gekauft, aber wer sich dafür interessiert, bleibt vor verschlossenen Toren stehen. Das soll sich nun ändern, denn Hamburg hat nun eine Möglichkeit geschaffen, sich die Ruine des neuen israelitischen Tempels Pohlstraße zumindest virtuell anzuschauen. Andrea Seuker ist Geschäftsführerin der STEG, also der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg und somit verantwortlich für das Gesamtprojekt. Frau Andrea Seuker, wer hat überhaupt Interesse, sich virtuell einen Hinterhof anzuschauen, der nur im Entferntesten an eine Synagoge erinnert?
Oh, das sind sehr, sehr viele Menschen. In Hamburg allerdings kennen, so denke ich zumindest, viele Menschen diesen Ort nicht. Und schon gar nicht wissen sie, dass hier eine Synagoge steht. Aber natürlich, ich sag mal, sämtliche Menschen rund um die jüdischen Gemeinden, denen ist es natürlich bekannt. Es ist ein wichtiger Ort der Erinnerung, der aber eben als solcher noch nicht gelebt werden kann. Sehr viele Interessierte und Interessenten gibt es aber im internationalen Kontext. Natürlich gibt es viele Familien, die nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland verlassen haben. Und dazu gehören auch Familien, deren Vorfahren diesen Tempel, wir hatten es ja schon gesagt, die Wiege des liberalen Judentums, aufgebaut oder auch Geld dafür gegeben. Und da heraus gibt es ein riesiges Interesse aus der jüdischen Gemeinschaft in der ganzen Welt.
Und warum ist es dann wichtig, eine 3D-Ansicht quasi dieser Ruine zu sehen? Ich meine, es sieht ja tatsächlich so aus wie eine verlassene Kfz-Werkstatt und eine geklinkerte Wand.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Natürlich ist auch die Kfz-Werkstatt dort zu sehen. Also für mich persönlich ist dieser Ort auch ein Kleinod in unserer fertig gebauten Stadt, der eben auch durch sein, ja, dadurch, dass es eben eine Ruine ist und durch seine Erscheinung sich zeigt als ein alter Ort, der ein bisschen verwunschen auch ist und der ganz anders aussieht als die Nachbargrundstücke. So. Genau. Und warum muss man das sehen? Also alle, die sich interessieren, wollen das sehen. Es soll ja ein Gedenkort werden. Dieses Projekt, virtueller Rundgang, ist ja kein einzelnes Projekt, sondern es ist eingebettet in einen großen Projektkontext. Sie hatten ja schon gesagt, die Stadt Hamburg hat diese Ruine gekauft und zwar nicht einfach, um die Ruine zu haben, sondern A, um diese Apsis, die ja noch deutlich zu sehen ist und auch Teile des Vorderhauses zu sichern. Also Arbeiten finden statt zur Sicherung dieser Bausubstanz, damit es eben nicht weiter zerstört wird.
Das ist auch bereits ein Baudenkmal.
Richtig. Und dann gibt es auch das Vorhaben der Weiterentwicklung. Was soll hier denn passieren an diesem Ort in Zukunft? Das ist eigentlich die Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Wir sind beauftragt, ein Nutzungskonzept zu erarbeiten mit den wichtigen Akteuren der liberalen jüdischen Gemeinde, die es gibt. Neben der Reformgemeinde, die es ja auch gibt in Hamburg, gibt es eben eine liberale jüdische Gemeinde, die auch hier sich zu Hause sieht. Und es gibt viele weitere andere Akteure, die dort einbezogen werden. Und gemeinsam mit denen erarbeiten wir in Workshops ein Nutzungskonzept. Die liberale jüdische Gemeinde sieht bei sich das Recht der Nutzung dieses Grundstücks und auch eines gegebenen Wiederaufbaus der Synagoge. Das sind Dinge, die auch parallel rechtlich derzeit geklärt werden. Aber egal, Was dort am Ende herauskommt, wird die liberale jüdische Gemeinde eine Hauptrolle spielen an diesem Ort und es wird eine Begegnungsstätte werden. Insbesondere, aber um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, insbesondere ist so ein virtueller Rundgang natürlich für die eben beschriebenen internationalen Akteure interessant, die ja nicht nach Hamburg kommen, aber im Internet diesen virtuellen Rundgang sich angucken können. Und es ist eben auch so, hatten Sie ja auch beschrieben, dass das Grundstück verschlossen ist durch ein verschlossenes Tor. Das wird sich vielleicht auch im weiteren Verlaufe nochmal ändern, aber im Moment ist das hier der erste Schritt, um dieses Kleinod, diese schöne Fläche mitten in unserer schönen Stadt, diese wunderbare Apsis zu sehen, kann man jetzt eben in diesem virtuellen Rundgang. Und das Schöne ist ja, dass man sofort dazu alle wichtigen Informationen bekommt.
Stimmt, Sie haben da auch sogenannte Content Points eingebaut, also Infopunkte quasi, wo historische Fakten auch nochmal eingeblendet werden.
Richtig, man kann in dem virtuellen Rundgang stehen bleiben, wenn man etwas sieht, was man interessant findet. Da ist es dann ein kleiner Punkt abgebildet, auf den kann man klicken und dann wird eine kleine Seite aufgeblättert, auf der man dann wichtige Informationen dazu sehen kann, genau, was dort stattgefunden hat zum Beispiel oder Teile der Geschichte dieser Synagoge.
Und für alle, die diesen virtuellen Rundgang unternehmen wollen, finden diesen entweder per QR-Code an dem Tor in der Pohlstraße oder unter www.tempel-pohlstraße.de. Frau Andrea Solker, vielen herzlichen Dank für das Interview und ich möchte Ihnen auch, wie auch allen unseren Gästen und Gästinnen, die Möglichkeit geben, einen Musiktitel mit jüdischem Bezug auszuwählen. Was haben Sie heute mitgebracht?
Ich habe Ihnen mitgebracht einen Song von Bob Dylan, der ja in einer liberal-jüdischen Familie aufgewachsen ist. Das ist also der Bezug. Und zwar wünsche ich mir das Lied Make You Feel My Love. Das kennen bestimmt viele eher, gesungen von Adele. Genau, und ich habe auch zu diesem Lied eine besondere Beziehung, weil ich es mit meinem Chor selber singe.
Wie schön. Dann hören wir jetzt Bob Dylan mit Make You Feel My Love. Sie hörten den Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan mit Make You Feel My Love vom Album Dylan. Bob Dylan, gebürtig Robert Zimmerman, wuchs jüdisch auf und hat sich nach dem Tod seines Vaters in den 60ern intensiv mit jüdischen Studien beschäftigt. Doch er konvertierte zum Christentum, was auch als seine christliche Phase bekannt wurde. Daher wird Bob Dylan nicht von allen Menschen jüdisch gelesen. Es bleibt ein in Zügen tief religiöses Werk von ihm, das bis heute viele Menschen inspiriert. Und damit folgen jetzt die aktuellen Meldungen.
Aus Geldnot sind bundesweit mehrere Projekte zur Vorbeugung gegen Judenhass gestoppt oder reduziert worden. Das kritisierten die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern in einer gemeinsamen Erklärung. Hintergrund sei die derzeit ausgesetzte Aufstellung des Bundeshaushalts 2025. Projekte zur Antisemitismusprävention seien gegenwärtig notwendiger denn je, erklärte die Bund-Länder-Kommission. Sie müssten auch in der kommenden Legislaturperiode eindeutig Priorität haben. Der Bundestag habe sich im November 2024 mit breiter Mehrheit dazu bekannt, jüdisches Leben zu schützen und zu stärken. Dazu gehöre die Fortsetzung der Projekte zur Antisemitismusprävention. Nach den jüngsten Bundestagsabstimmungen zur Migrationspolitik haben der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano und der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg aus Leer ihre Verdienstorden wie angekündigt zurückgegeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit beiden gesprochen hatte, bedauerte ihren Schritt. Der Einsatz der Ausgezeichneten für die Demokratie sei von überragender Bedeutung. Sein Respekt und seine Anerkennung für ihre Verdienste würden fortbestehen. Am vergangenen Wochenende nahmen Weinberg und Toscano an einer Demonstration gegen rechts in Leer teil. Ihm sei es wichtig gewesen, mit seinem Freund ein Zeichen zu setzen, sagte der 99-jährige Weinberg der Deutschen Presseagentur. Die Universität Kiel hat antisemitische Schmierereien auf ihrem Campusgelände verurteilt. Gewalt, Hetze und Hass hätten an der Uni keinen Platz. Antisemitismus würde nicht geduldet. Der Hochschule waren zu Beginn der Woche Kreideschriftzüge mit antisemitischem Inhalt auf dem Campusgelände gemeldet worden, unter anderem auf dem Boden vor einer Mensa. Die Schmierereien seien beseitigt worden. Die Kieler CDU-Fraktion hatte Mitte der Woche kritisiert, an der Uni herrsche offener Antisemitismus. Die Freie Universität Berlin hat entschieden, die Veranstaltung mit UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese nicht in Präsenz, sondern online abzuhalten. Die Hochschule begründete die Entscheidung mit der aktuellen Polarisierung und der nicht kalkulierbaren Sicherheitslage. Albanese hatte mit Äußerungen zum Vorgehen Israels im Gazastreifen und den besetzten Gebieten mehrfach scharfe Kritik und den Vorwurf des Antisemitismus auf sich gezogen. Vertreter von jüdischen und muslimischen Gemeinschaften in Großbritannien haben ein Versöhnungsabkommen unterzeichnet. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, zielen die Vereinbarungen darauf ab, einen dauerhaften Rahmen für die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis zwischen den jüdischen und muslimischen Gemeinschaften zu schaffen. An den Abkommensgesprächen nahmen 11 Gruppen aus dem Judentum und dem Islam teil. Oberrabbiner Sir Ephraim Mervis bewertete die Vereinbarung als ersten mutigen Schritt zur Wiederherstellung eines sinnvollen und langfristigen Vertrauens. Soweit die Meldungen.
Das war Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt die Auslegung der Parasha Jitro, also des aktuellen Torah-Abschnittes von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
In dieser Parasha lesen wir, dass der Schwiegervater von Moses, Jitro, ihn im Lager der Israeliten besucht. Er bringt Moses Frau und Söhne mit. Moses erzählt Jitro alles, was geschehen ist, seit er die Familie verlassen hat, um auf Gottes Geheiß nach Ägypten zurückzukehren und die Israeliten zu befreien. Der midianitische Priester Jitro ist beeindruckt. Er lobt Gott, bringt ihm sogar ein Opfer dar und nimmt mit den Ältesten der Gemeinschaft an einem gemeinsamen Mahl teil. Am nächsten Tag sieht Jitro, wie Moses als Richter fungiert und schlägt vor, dass er andere Personen finden soll, die kleinere Streitigkeiten schlichten. So hätte Moses nur die Aufgabe, größere Streitigkeiten beizulegen. Die Parasha Jitro lehrt uns eine weitere wichtige Lektion über Führung. Sie ist eine zu große Bürde für eine einzelne Person. Sich auf einen einzigen Anführer zu verlassen, ist für die Gemeinschaft insgesamt nicht von Vorteil. Bis zu diesem Zeitpunkt war Moses der alleinige Anführer der Israeliten. In dieser Parascha sehen wir eine bedeutende Veränderung, nachdem Moses den weisen Rat seines Schwiegervaters angenommen hat. Jitro sieht die Gemeinschaft der Israeliten aus einer anderen Blickrichtung, als er sie trifft und ihr tägliches Leben beobachtet. Es dauert nicht lange, bis er Moses darauf hinweist, dass ein Anführer die Bedürfnisse einer Gemeinschaft nicht allein erfüllen kann, ohne sich zu verausgaben. Moses beherzigt diesen Rat und verlagert seine Rolle weg vom alleinigen Anführer der Israeliten hin zum Gesprächspartner zwischen den Israeliten und dem Allmächtigen. Er konzentriert sich darauf, Moral, Gesetze und Praktiken zu lehren, während er nur die wichtigsten Streitigkeiten schlichtet. Das Volk Israel hat nun ein neues Konzept der Führung. Der Übergang zu diesem gemeinsamen Führungssystem markiert einen wichtigen Moment in der Entwicklung des Gemeinwesens der Israeliten und bringt sie weiter weg von den Jahren der Unterjochung als versklavtes Volk in Ägypten. Während andere fähige Helfer sich um die alltäglichen Bedürfnisse der Israeliten kümmern, kann Moses sich ganz darauf konzentrieren, auf Gott zu hören und seine Worte an die Israeliten weiterzugeben. Erst nachdem Moses gelernt hat, die Regierungsgeschäfte mit vertrauenswürdigen Menschen in der Gemeinschaft zu teilen, erhält er die 10 Gebote. Dieser Wochenabschnitt lehrt uns wichtige Lektionen über Führung. Zunächst lernen wir, dass Führungskräfte manchmal einen außenstehenden Beobachter benötigen, der auf Dinge hinweist, die sie möglicherweise nicht sehen können, wenn sie in ihre täglichen Aufgaben vertieft sind. Zweitens kann alleinige Leitung manchmal zum Ermatten führen, was sowohl für die Führungskräfte als auch für diejenigen, die ihnen folgen, nicht vorteilhaft ist. Wenn Führungskräfte schließlich die Verantwortung mit fähigen Personen teilen, können sie sich den Aufgaben widmen, für deren Ausführung sie besonders geeignet sind. Obwohl diese Parascha nach Moses Schwiegervater Jitro benannt ist, liegt der Schwerpunkt auf den 10 Geboten, der göttlichen Offenbarung vom Berge Sinai. Diese 10 Worte, wie sie in der jüdischen Welt genannt werden, sind von grundlegender Bedeutung für alle Gebote und Geschichten in der Tora. Die Offenbarung am Berge Sinai ist vielleicht das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit, denn sie markiert auch die Geburt der Religion des Geistes und der Menschlichkeit. Die am Berge Sinai verkündeten Ideen sind dazu bestimmt, die Seelen und Herzen der Menschheit zu erleuchten.
Und Erleuchtung der Herzen kann man zurzeit nicht genug wünschen. Das war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Tora, also der 5 Bücher Moschees von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart. Zum Schluss hören Sie das Torat Adonai. Übersetzt lautet der Text: Gottes Lehre ist perfekt und stellt die Seele wieder her. Es singt Judy Rees, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.